Donnerstag, der 6. November 2025. Herzlich willkommen zu Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon ist Romy Arndt. Und wir beginnen die Sendung mit einer Werbeansage. Diese Woche lesen Sie in der Jungen Freiheit. Sie wollen Opposition ersticken, warnt Gloria von Thurn und Taxis im JF-Interview. In ihrem neuen Buch »Lieber unerhört als ungehört« spricht sie über Cancel Culture und Ideologisierung. Die konservative Rebellin nimmt kein Blatt vor den Mund. Zeit für den Seitenwechsel, ihr Etablierten. Ein gewichtiger Gastautor widmet sich diese Woche in der JF dem Kulturbetrieb und seinen Erbsünden. Die alternative Buchmesse dieses Wochenende in Halle sieht er dagegen als Vorboten einer neuen Debattenkultur. Und es ist der Preis der Moralpolitik. Der Gaza-Krieg und die deutsche Staatsräson führen zum inneren Souveränitätsverlust. Lässt sich das Elend im Gazastreifen überhaupt mit dem deutschen Staatsinteresse abwägen? Junge Freiheit für alle, die es wissen wollen. Und nach dieser Werbung kommen wir zu unseren Themen heute bei Kontrafunk aktuell. In Deutschland ist der islamistische Verein Muslim Interaktiv verboten worden. Was waren die Ziele des Vereins und wird damit nun der Islamismus in Deutschland zurückgedrängt? Darüber spreche ich gleich mit der Publizistin und Analystin islamistischer Strukturen Sigrid Herrmann. Wie geht es weiter mit der Waffenruhe im Gazastreifen und mit Donald Trumps Friedensplan für den Nahen Osten? Und welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die Festnahme der obersten israelischen Militärjuristin? Zu diesen Fragen bin ich mit unserem Korrespondenten in Israel, Pierre Heumann, verabredet. Im Kommentar des Tages von Roger Leitch geht es um New York, das am 1. Januar 2026 einen muslimischen Bürgermeister bekommt. Und dann schauen wir nach Serbien, wo nach einjährigen Massenprotesten Präsident Vucic nun Neuwahlen in Aussicht gestellt hat. Zu diesem Thema begrüße ich den serbischen Politikwissenschaftler Dusan Dostanic. Das sind unsere Themen heute. Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Der deutsche Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat gestern die islamistische Vereinigung Muslim Interaktiv verboten. In Hamburg gab es in diesem Zusammenhang Durchsuchungen in mehreren Objekten. Das Vermögen des Vereins wurde beschlagnahmt. Das Ministerium begründete das Verbot damit, dass der Verein sich in seinem Zweck und seiner Tätigkeit gegen die verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung richte. Deutschlandweit bekannt geworden war der Verein im April 2024. Damals wurde bei einem Aufmarsch in Hamburg die Einführung des Kalifats in Deutschland gefordert. Wir wollen darüber sprechen mit der Analystin islamistischer Strukturen und Publizistin Sigrid Herrmann. Guten Tag, Frau Herrmann.
Guten Tag.
Muslim Interaktiv ist vielleicht nicht jedem unserer Hörer unbedingt ein Begriff. Was ist das für eine Organisation und was macht sie so gefährlich, dass sie jetzt verboten werden musste?
Muslim Interaktiv beobachte ich selber schon so seit 3 Jahren etwa Und Muslim Interaktiv ist dadurch bekannt geworden in der Öffentlichkeit, dass sie Aufmärsche in Hamburg vor allen Dingen mit organisiert haben. Sie waren allerdings früher schon im Internet äußerst aktiv. Das ist eine Gruppierung, die der 2003 verbotenen Hizb ut-Tahrir nahesteht, also einer Kalifatsbewegung. Und diese Gruppierung hat im Internet vor allen Dingen junge Muslime angesprochen. Die öffentlichen Auftritte allerdings sind erst etwas später tatsächlich in Erscheinung getreten.
Was waren denn die Ziele von Muslim Interaktiv und inwiefern verstieß der Verein damit gegen die verfassungsmäßige Ordnung in Deutschland?
Im Prinzip hat Muslim Interaktiv in einer sehr ähnlichen Weise agiert wie Hizb ut-Tahrir, die schon 2003 verboten worden sind. Muslim Interaktiv stellte eine Forderung auf, ein islamisches Kalifat ihrer Vorstellung, ihrer Prägung einzurichten. Sie wollten unsere Gesellschaftsordnung überwinden, indem sie eine islamische Gesellschaftsordnung errichten wollten. Und das ist etwas, was man als Systemsturz bezeichnen könnte. Das ist ganz zentral auch bei der 2003 verbotenen Hizb ut-Tahrir gewesen. Und das war auch einer der Gründe, weshalb man diese Gruppierung eigentlich so deutlich dieser bereits verbotenen Organisation zuordnen konnte. Gefährlich sind sie natürlich darüber, weil sie sehr viele junge Muslime ansprechen und ihnen das Gefühl geben, dass sie nicht in diesem System, nicht in unserer Gesellschaft ankommen können, ankommen sollen, weil sie im Prinzip eine andere Gesellschaftsordnung als Muslime anstreben sollten. Es ist also maximal desintegrativ, was Muslim Interaktiv als Ziel ausgibt. Keine Integration, sondern die Errichtung einer Gegengesellschaft, in die sich möglichst alle jungen Muslime einordnen müssen und alle Nicht-Muslime unterordnen sollen.
Wie hat sich dieser Verein finanziert? Gab es da ausländische Geldgeber?
Darüber ist mir tatsächlich nichts bekannt. Eine der Organisationen, bei der es gestern wohl auch eine Durchsuchung gab, Realität Islam in Hessen in Mörfelden-Walldorf, die unterhielten einen Trockenfrüchte- und Nüssehandel eine Zeit lang. Tatsächlich ist mir da über Geldströme aus dem Ausland nichts bekannt. Aber man darf da sicherlich gespannt sein, was da bei den Durchsuchungen, die auch im Rahmen eines Verbotsverfahrens immer durchgeführt werden, noch so alles ans Licht kommen wird.
Welche islamische Denkschule wurde in dem Verein Muslim Interaktiv vertreten? Kann man das so genau benennen?
Es finden sich tatsächlich eine Reihe von Ideologiefragmenten der Hizb ut-Tahrir bei ihr vor. Hizb ut-Tahrir ist eine Organisation, die 1953 gegründet wurde, die immer wieder im Westen auch sein eigenes Kalifat errichten möchte. Und wenn man das abgeglichen hat, was von der in vielen Ländern verbotenen Hizb ut-Tahrir-Organisation an Inhalten und an Ideologiefragmenten und an Forderungen aufgestellt worden ist, findet sich da eine sehr enge Übereinstimmung mit Muslim Interaktiv. Man konnte zum Teil bei den anderen Organisationen, zum Beispiel bei Realität Islam, innerhalb von Tagen beobachten, dass Inhalte, die bei Hizb ut-Tahrir aufgetaucht waren, dann auch dort verbreitet wurden. Also ich denke nur an den Begriff Wertediktatur, der vor allen Dingen von Realität Islam verwendet wurde. Der Begriff Wertediktatur ist tatsächlich auf Hizb ut-Tahrir zurückzuführen. Da gibt es auch deutschsprachige Angebote durchaus. Dort ist er aufgetaucht und zack war er bei Realität Islam auch aufzufinden.
Wie muss man sich das konkret vorstellen? Hat sich der Verein Muslim Interaktiv gegen den Westen allgemein gerichtet oder auch gegen andere Religionsgemeinschaften oder sogar gegen andere islamische Denkschulen?
Zunächst, Muslim Interaktiv hat keine formalisierte Vereinsstruktur gehabt. Das war eine eher losere Vereinigung. Und zum anderen hinsichtlich der Gegnerschaft muss man konstatieren, dass sich das nicht nur gegen andere Religionsgemeinschaften und auch gegen zu liberal und westlich lebende andere Muslime gerichtet hat, sondern dass das umfassender ist. Die Gegengesellschaft, das Kalifat von Muslim Interaktiv, ist tatsächlich etwas, was sich gegen den gesamten Westen richtet, sondern auch umfassend gegen andere Religionsgemeinschaften und andere Strömungen. Im Endeffekt ist es so, dass Hizb ut-Tahrir nur sich selbst, nur seine eigene Ideologie gelten lässt. Das ist eine elitäre Bewegung und Muslim Interaktiv lässt nur diese Ideologie von Hizb ut-Tahrir gelten. Das heißt, beide sind elitär, beide streben nach der alleinigen Vorherrschaft und beide wollen tatsächlich die Weltherrschaft. Das ist auch im Logo von Hizb ut-Tahrir völlig klar erkennbar.
Wie haben sich eigentlich vor dem Verbot die islamischen Verbände und Vereinigungen gegenüber Muslim Interaktiv verhalten und wie verhalten sie sich jetzt?
Eine tatsächliche Gegenbewegung kann man da nicht feststellen, also zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Die Hizb ut-Tahrir-Anhänger in Hamburg waren, so wurde mir berichtet, in den Moscheen nicht so gern gesehen, weil Hizb ut-Tahrir natürlich durch seinen elitären und allumfassenden Anspruch keine anderen muslimischen Richtungen gelten lässt und die Hizb ut-Tahrir-Anhänger in anderen Moscheen hineingehen wollten. Das hat man durchaus als so ein Versuch einer feindlichen Übernahme gesehen. Das ist etwas, was eine Art Konkurrenz darstellt. Aber öffentlich ist davon wenig zu sehen gewesen und ich erwarte eigentlich auch jetzt relativ wenig. An sich wäre die größte Organisation in Deutschland, in der sich sunnitische Muslime zusammenfinden, das ist der Koordinationsrat der Muslime, wäre an sich aufgefordert, sich dazu zu positionieren. Ich habe da allerdings wenig Hoffnung.
Nun klopft sich die Politik nach diesem Verbot selbst auf die Schulter. Hamburgs Innensenator Andi Grote von der SPD lobte die Arbeit des Verfassungsschutzes und sagte, das Verbot zeige, dass man gerade in Hamburg mit aller Härte und Konsequenz gegen islamistische Strukturen vorgehen würde. Stimmt das aus Ihrer Sicht?
Nein, das stimmt aus meiner Sicht nicht. Es ist zwar sicherlich gut und richtig, dass Muslim Interaktiv jetzt verboten worden ist, aber zum einen ist das Verbot vom Bundesinnenministerium, also vom Herrn Dobrindt hergekommen. Zum anderen ist es so, dass eine Verbotsverfügung in Hamburg möglicherweise schon früher hätte erfolgen können und dass man generell Islamisten in Hamburg nun besonders im Blick hätte. Das ist ein Eindruck, den ich nicht ganz teile. Es gab zwar Verbotsverfügungen in den letzten Jahren, zum Beispiel beim Islamischen Zentrum Hamburgs, aber zum Beispiel, was die Muslimbruderschaft betrifft, da hat man in Hamburg einen zu blinden Fleck. Da ist sicherlich einiges an Verfassungsschutzbeobachtung mehr noch nötig und vor allen Dingen auch öffentliche Benennung islamistischer Strukturen in Hamburg. Ich würde mir wünschen, dass in Hamburg zum Beispiel die Muslimbruderschaft konkreter benannt wird.
Ist dieses Verbot von Muslim Interaktiv jetzt aus Ihrer Sicht ein großer Schritt im Kampf gegen die Ausbreitung des Islamismus in Deutschland oder doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Also wie viele Vereine gibt es noch, die eigentlich verboten werden müssten?
Die Zahl der Vereine ist sicherlich relativ groß. Wenn man gegenüberstellt Tropfen auf den heißen Stein und ein großer Schritt, dann wäre ich sicherlich jemand, der eine mittlere Position einnehmen würde. Es ist schon wichtig, dass man solche sehr exponierten Organisationen und Vereinigungen, die ganz offen die westliche Gesellschaft in Frage stellen, dass man dort, wenn Bestrebungen vorliegen, dass man die auch verbietet. Aber sicherlich muss man bei den Organisationen, die mehr im legalistischen Bereich arbeiten, das heißt noch unter Beachtung der Gesetze vorankommen oder ihr Ziel verbreiten, noch sehr viel wachsamer werden. Denn diese Vereine, die legalistischen Vereine, die auch meistens nicht so mit großen Demos oder Sachen dieser Art auffallen, die neigen dazu, zu unterwandern und ihr Ziel sehr langfristig zu verfolgen. Und da müssen wir, denke ich, sehr viel wachsamer werden, denn eine Demonstration auf der Straße, wie sie Muslim Interaktiv gemacht hat, das ist eine Sache. Das ist etwas, was beängstigt und wogegen man berechtigt vorgeht. Aber die etwas stillere Unterwanderung durch Islamisten, die dasselbe Ziel haben wie diejenigen, die auf die Straße gehen, da müsste die Gesellschaft, da müssten auch Behörden und auch der Verfassungsschutz noch sehr viel einerseits genauer hinschauen und zweitens genauer und präziser benennen, damit Organisationen und Vereine, die tatsächlich unterwandert werden könnten, auch die Chance haben zu erkennen, mit wem sie es zu tun haben.
Als wie ehrlich und ernsthaft schätzen Sie den Willen von Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU ein, den Islamismus in Deutschland einzudämmen? Will er das wirklich oder will er nur den steigenden Umfragewerten der AfD etwas entgegensetzen?
Nun, ich würde ihm persönlich schon abnehmen, dass er etwas dagegen unternehmen möchte. Aber das Feld ist natürlich sehr weit und es ist eine Sisyphus-Aufgabe. Man kann da immer nur Etappensiege tatsächlich erringen. Ich finde es allerdings gut, dass er sich da aufgemacht hat, das nach vorne zu bringen, und erwarte eigentlich von seiner Zeit als Bundesinnenminister mehr Aktivität und auch mehr Weichenstellung dahin, islamistische Vereine und Organisationen und Akteure auch zu benennen.
Der deutsche Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat gestern den Verein Muslim Interaktiv verboten. Wir haben dazu mit der Publizistin und Analystin islamistischer Strukturen Sigrid Herrmann gesprochen. Frau Herrmann, ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke mich.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. In Israel ist die oberste Militärjuristin Yifat Tomer Yerushalmi erst zurückgetreten und dann festgenommen worden. Sie soll ein Video aus einem israelischen Militärgefängnis an die Presse weitergegeben haben. In dem Video soll die Misshandlung eines Palästinensers durch Reservisten der israelischen Armee zu sehen sein. Was steckt hinter dieser Affäre und welche Folgen könnte sie haben? Außerdem, wie steht es um den Waffenstillstand im Gazastreifen und um Donald Trumps Friedensplan? Über all das spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Israel, Pierre Heumann. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Arndt.
Herr Heumann, die bisherige oberste Militärjuristin Israels, Tomer Yerushalmi, ist von der Polizei festgenommen worden. Was wird ihr denn vorgeworfen?
Es wird ihr vorgeworfen, dass sie ein Video geleakt hat oder quasi einem Journalisten zugespielt hat. Auf diesem Video ist zu sehen, wie eine Gruppe von einigen Reservisten in einem Militärgefängnis in Sde'e Teman, das ist ein Militärgefängnis in der Wüste, wo die Palästinenser quasi die verhafteten Palästinenser oder die aufgegriffenen Terroristen gefangen gehalten werden. Dieses Video wurde von einer Kamera aufgenommen. Das war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, aber Yifat Tomer Yerushalmi hat gefunden, das müsse an die Öffentlichkeit und hat es einem Journalisten des Channel 12, das ist eines Fernsehsenders, zugespielt und der hat das veröffentlicht. Das war im Sommer.
Israels Ministerpräsident Netanyahu bezeichnete die Veröffentlichung des Videos als möglicherweise schlimmsten Anschlag auf Israels Image seit der Staatsgründung. Für ihn ist also offenbar die Veröffentlichung des Videos schlimmer als das, was darauf zu sehen ist.
Das ist so, und das ist auch die heiße Diskussion, die sich im Moment im Land abspielt. Was ist schlimmer, die Taten, die da zu sehen sind, oder die Tatsache, dass die an die Öffentlichkeit gelangen? Es ist insofern richtig, als dieses Video weltweit beachtet worden ist und das negative Image Israels noch verstärkt hat. Was man ihr auch vorwirft, ist, dass sie die entsprechenden Instanzen angelogen hat. Yifat Tomer Yerushalmi hat nicht gesagt, bis eben vor etwa einer Woche, dass sie die zuständige Person ist, die dieses Video herausgerückt hat.
Wie wird der Fall in der israelischen Öffentlichkeit diskutiert?
Wird sehr kontrovers diskutiert. Die einen finden, die Yifat Tomer Yerushalmi habe richtig gehandelt. Solche Dinge gehören an die Öffentlichkeit und dürfen nicht unter den Tisch gewischt werden. Andere sagen eben, genau wie Netanyahu auch, das sei sehr image-schädigend und man falle der Armee damit in den Rücken.
Das Militärgefängnis Teman trug zeitweise auch den Beinamen Israels Guantanamo. War das eine Übertreibung oder waren die Verhältnisse dort wirklich so schlimm?
Die Verhältnisse dort sind schlimm. Mit Guantanamo weiß ich nicht, ob man es vergleichen kann. Ich war weder am einen Ort noch am anderen. Aber es ist sicher überfüllt. Und die Soldaten, die Reservisten, die diese Gefangenen beaufsichtigen müssen, haben sicher nicht sehr viel Sympathie für diese Leute, die sie bewachen müssen, sodass es durchaus vorkommen kann, dass eine Gruppe sich an einen Gefangenen vergreift, wie das hier vorgekommen ist in diesem Fall, der jetzt zur Diskussion steht.
Was erwartet die Militärjuristin Toma Yerushalmi jetzt? Sie ist ja im Gefängnis und wartet offenbar auf eine Anklage, auf einen Prozess?
Ja, es gab übrigens noch ein Drama um ihre Person. Am Wochenende ist sie plötzlich verschwunden. Also ihre Familie hat nicht gewusst, wo sie ist. Das ganze Land quasi war im Schockzustand, weil man befürchtete das Schlimmste. Also man befürchtete, dass sie sich das Leben genommen habe, zumal sie eine Art Abschiedsbrief hinterlassen hat. Dann fand man plötzlich ihr Auto am Strand von Tel Aviv und das Auto war leer. Man wusste nicht, wo sie ist. Etwa 2 Stunden später, nachdem man das Auto gefunden hatte, über ein Telefon hat sie sich bei ihrem Mann gemeldet und gesagt, wo sie ist. Und dann wurde sie von der Polizei aufgegriffen und ins Gefängnis gesteckt und sie wartet jetzt auf eine Anklage. Wichtig ist noch ein Detail, das aber zentral ist. Ihr Telefon ist verschwunden. Es gibt die Vermutung, dass sie das Telefon ins Meer geworfen hat, um eben Dinge, die sie nicht will, dass sie an die Öffentlichkeit kommen oder die sie belasten könnten, dass die publik werden. Das Telefon wurde bisher nicht gefunden. Es gibt Freiwillige, die am Strand von Tel Aviv nach diesem Telefon suchen, im Wasser mit Tauchern, mit Tauchgeräten ausgerüstet. Ein Israeli hat 100.000 Shekel, das sind ungefähr knapp 30.000 Franken, ausgesetzt für denjenigen, der dieses Telefon findet. Ob das dann noch funktionsfähig ist, nachdem es im Wasser war, ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Aber offenbar ist die Polizei überzeugt, dass sie da gewisse Hinweise bekommen könnte, die für die Lösung des Falles wichtig ist.
Welche Strafe droht der Militärjuristin im Falle einer Verurteilung?
Ja, sicher Gefängnis, mehrere Jahre, weil sie hat mehrere Dinge getan, die sie eben nicht hätte tun dürfen. Also sie hat dieses Video an die Öffentlichkeit gegeben. Sie hat die entsprechenden Instanzen angelogen. Also zum Beispiel den ehemaligen Verteidigungsminister Gallant, der hat in einem Interview gesagt, die Yifat Tomer Yerushalmi hat mir gesagt, dass sie damit nichts zu tun habe. Also das sind alles Dinge, die sich eine hohe Strafe bedingen würden.
Schauen wir mal auf die Lage im Gazastreifen. Da gilt ja nun seit mehr als 3 Wochen eine Waffenruhe. Wird sie denn eingehalten?
Im Prinzip ja. Ich sage im Prinzip, weil sie eben nicht vollkommen eingehalten wird. Es handelt sich ja jetzt um die erste Phase in diesem Trump-Plan. Dieser Trump-Plan sieht vor, dass die Geiseln, die die Hamas am 7. Oktober genommen hat, zurückgegeben werden. Das hat sie getan, aber nur die lebenden Geiseln. Im Moment sind etwa noch 5 Leichen dort und die Israelis haben den Eindruck, dass die Hamas ein bisschen mit den Emotionen und mit den Gefühlen der Israelis spielt, weil diese Leichen werden nur in Etappen herausgerückt. Einmal wurde sogar eine Leiche zurückgegeben, die offensichtlich nicht ein Israeli ist. Also hier wird ein bisschen gespielt. Das bezeichnen die Israelis als Nicht-Einhalten des Waffenstillstands. Auf der anderen Seite, die Hamas versucht ab und zu wieder einen Israeli anzugreifen oder umzubringen. Es gab 2, 3 tote Soldaten, aber im Prinzip hält die Waffenruhe. Das kann man, glaube ich, so sagen, mit Ausnahme eben, dass sich die Hamas noch nicht 100% daran gehalten hat, indem sie nicht alle Leichen bisher herausgerückt hat.
Wie ist die Versorgung der Bevölkerung im Gazastreifen mittlerweile?
Die ist insofern besser, als dass sie nicht mehr den Bombardierungen ausgesetzt ist. Sie bekommen aber, so wie man hört, immer noch zu wenig Nahrungsmittel. Allerdings ist die Frage, weshalb sie zu wenig Nahrungsmittel bekommen. Die Israelis sagen, dass 600 Lastwagen pro Tag in den Gazastreifen gehen. Das ist wahrscheinlich richtig. Aber gleichzeitig ist die Hamas dabei, diese Lieferungen zu stehlen und dann eben für sich zu behalten oder auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen zu überhöhten Preisen, was sich negativ auf die Versorgungslage auswirkt. Die UNO hat gerade neulich einen Bericht veröffentlicht, wonach von Mitte Mai bis Anfang Oktober 80% der Lieferungen unterbrochen wurden. Unterbrochen wurden heißt gestohlen wurden und damit nicht der Bevölkerung zugute kamen.
Was die Stimmung im Gazastreifen betrifft, da gab es eine aktuelle Meinungsumfrage. Was besagt die? Was ist da rausgekommen?
Also die besagt, dass man nicht zu viel Hoffnung auf einen Frieden setzen sollte. Wenn ich kurz zusammenfasse, die wichtigen Punkte. 86% halten die Hamas für unschuldig am 7. Oktober. Das heißt, das sei eigentlich alles nicht wahr, was da in den Medien stehe oder was die Israelis behaupten. Also 86% bezweifeln das. Die Mehrheit ist gegen eine Entwaffnung der Hamas und damit ist ein Kernpunkt des Trumpschen Friedensplans ist in Frage gestellt, weil dieser sieht vor, dass die Hamas entwaffnet wird. Und es stellt sich heraus, dass der Kampf irgendwie ein identitätsstiftendes Merkmal oder ein identitätsstiftendes Mythos der Palästinenser ist im Gazastreifen und davon profitiert die Hamas.
Jetzt planen die Vereinten Nationen laut Medienberichten eine neue Verwaltung des Gazastreifens durch eine internationale Stabilisierungstruppe. Wer soll diese Truppe stellen und was sollen die Aufgaben und die Kompetenzen dieser Truppe sein?
Also die Aufgaben soll erstens sein die Entwaffnung der Hamas und das wird nicht ganz einfach sein, weil auch die Bevölkerung im Gazastreifen dieser Entwaffnung der Hamas nicht sehr gewogen ist. Wer daran beteiligt sein soll, das ist eigentlich noch eine offene Frage. Es ist eine Streitfrage. Die Türkei würde sehr gerne sich daran beteiligen. Das wäre für Israel aber nicht akzeptabel, weil das gegenwärtige Regime mit den Moslembrüdern sehr nahe steht. Andere zeigen im Moment auch keine große Begeisterung daran mitzumachen. Auch die Amerikaner werden sich wohl nicht direkt an einer solchen Truppe beteiligen. Also das ist noch offen. Das wird demnächst diskutiert. Die Amerikaner haben bereits einen Entwurf dieser Truppe oder wie das aussehen soll, an mögliche Mitglieder dieser Truppe zur Verfügung gestellt und das soll demnächst im Sicherheitsrat diskutiert werden. Deutschland und Jordanien haben gefordert, mit Recht wahrscheinlich, dass so ein Mandat nur über den Sicherheitsrat erteilt werden kann. Ein weiterer Streitpunkt ist wohl, wer Gaza verwalten soll. Laut Trump-Plan soll die Hamas keine Rolle mehr spielen. Wer aber die Rolle spielen soll, ob das Jordanien ist oder die palästinensische Autonomiebehörde oder Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate oder Ägypten, das ist alles eigentlich noch offen und wird wohl noch sehr viel zu reden geben.
Wenn man sich insgesamt mal anschaut, wie sich die Lage für die Hamas seit ihrem Überfall auf Israel vor gut 2 Jahren entwickelt hat, dann kann man ja eigentlich nicht sagen, dass sich dieser Überfall insgesamt für die Terrororganisation am Ende gelohnt hat. Denn im Gazastreifen steht sie ja jetzt praktisch vor dem Aus. Oder täuscht dieser Eindruck?
Ich glaube, dieser Eindruck täuscht. Und ich würde noch hinzufügen, leider. Denn die Hamas hat enormen Zustrom. Das zeigt sich auch in der Meinungsumfrage, über die wir soeben gesprochen haben, dass die Sympathie für die Hamas eigentlich ungebrochen ist. Die Schuld für das Desaster im Gazastreifen wird nicht der Hamas angelastet, sondern eben dem Westen oder den Israelis. Die Bewegung hat zwar Verderben über Gaza gebracht, aber sie gilt den Palästinensern als Trägerin des Traums der Unabhängigkeit. Und sie sind irgendwie noch stolz darauf, dass sie die Hamas haben. Junge Leute aus Gaza stellen sich ihnen zur Verfügung für Guerilla-Aktionen. Sie bekommen dafür dann auch Nahrungsmittel, also die Verlockung ist groß, dort mitzumachen. Aber ein Ende der Hamas sehe ich im Moment nicht. Das ist auch eine Folge der Hassindoktrination, die in Gazastreifen seit Jahren gepflegt wird oder durchgesetzt wird, zum Teil auch mit Unterstützung der UNRWA, der UNO-Hilfsorganisation für die Palästinenser, die da mitspielt mit ihren Lehrbüchern und auch mit ihrem Lehrpersonal.
Über die aktuelle Lage im Nahen Osten sprach ich mit unserem Korrespondenten in Israel, Pierre Heumann. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Schönen Tag noch.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. New York hat gewählt und hat sich für den linkesten aller möglichen Kandidaten für das Bürgermeisteramt entschieden. Und so wird die Stadt ab 1. Januar von einem eingewanderten Moslem regiert. Der Demokrat Zoran Mamdani nennt sich selbst den größten Albtraum von Donald Trump. Der US-Präsident reagierte mit nur 4 Worten auf Truth Social. And so it begins. Und so beginnt es. Roger Leitch kommentiert die Wahl.
Die weltweite Hauptstadt des Kapitalismus hat einen neuen Bürgermeister. New York City hat gewählt und Zoran Kwame Mamdani konnte sich klar und mit absoluter Mehrheit gegen Andrew Cuomo durchsetzen. Frank Sinatras »If you can make it there, you can make it anywhere« kommt der begeisterten deutschen Presse in den Sinn und oberflächlich betrachtet erfüllt Mamdani alle Voraussetzungen. 1991 in Uganda geboren, Muslim, Sohn von Eltern indischer Abstammung, der erst in Südafrika lebte und 1999 nach New York gezogen war. Die amerikanische Staatsbürgerschaft hat er erst seit 2018. Noch tiefer sollte man nicht graben, sonst findet man Privilegien. Der Vater ist College-Professor für postkoloniale Studien und die Mutter eine sehr bekannte Filmregisseurin. Beide stammen aus den oberen Sphären des indischen Kastensystems. Dank ökonomischer Unabhängigkeit hatte Zoran viel Muße zur Selbstfindung und wäre er als Rapper Mr. Kardamom erfolgreicher gewesen, gäbe es heute wohl einen anderen Bürgermeister in Big Apple. Sein Redetalent ermöglichte ihm, auf der Ebene in die Politik einzusteigen, die heute den schnellsten Erfolg verspricht. Zielgruppenorientierter, hemmungslos verlogener Populismus. TikTok-affin, mit perfekt sitzenden Anzügen und Colgate-Lächeln kann Mamdani vor jede Wählergruppe treten und ihnen das Blaue vom Himmel versprechen. Er kann Reis mit Fingern und Burritos mit Messer und Gabel essen und je nach Publikum verfängt das. Wer sagt denn, dass alle Wähler, die ihr Kreuz an derselben Stelle machen, auch dasselbe wollen? Was New York, so wie viele urbane Zentren, auf keinen Fall will, sind Republikaner. Deren Bewerber Curtis Sliwa stand von Anfang an auf verlorenem Posten, weshalb die Vorwahl bei den Demokraten auch die eigentliche Entscheidung brachte. Dort setzte sich Mamdani bekanntlich klar gegen seinen Mitbewerber Cuomo durch, der als ehemaliger Gouverneur des Staates New York jede Menge der unbeliebten und teils tödlichen Corona-Maßnahmen in der Stadt zu verantworten hatte. Als unabhängiger Kandidat brachte Cuomo thematisch einfach nichts zustande. Die Drohung vor den Konsequenzen der Wahl des extrem weit links stehenden Mamdani reichte einfach nicht aus. Die Demokraten erscheinen seit der Wahl Trumps thematisch verwirrt und haben sich fast widerstandslos ihrem sozialistischen Flügel um Bernie Sanders, AOC und nun auch Mamdani ergeben. Doch die Begeisterung des Establishments hält sich in Grenzen und die Gouverneurin des Staates New York hat bereits klargemacht, dass die meisten von Mamdanis Wahlversprechen an seiner mangelnden Zuständigkeit scheitern werden. Die Busse der Stadt will er nicht nur kostenlos, sondern auch schneller machen. Doch weder hat er das Geld dazu, noch kann er dem Verkehr in Manhattan befehlen, schneller zu fließen. Er will die Miete für sogenannte Rent-Stabilized Homes einfrieren. Dabei stöhnen die Vermieter heute schon über hohe Instandhaltungskosten und geringe Erlöse. Die einzigen Steuern, die Mamdani erhöhen könnte, sind die Grundsteuern, was Mieten und Bauen zusätzlich verteuern würde. Mindestlohn verdoppeln, kostenlose Kinderbetreuung, 200.000 neue Wohnungen bauen, staatlich betriebene Supermärkte, Geschenke, Geschenke, Geschenke. Doch wer wählt sowas, wenn doch allen klar sein sollte, dass am Ende irgendjemand die Party bezahlen muss? Jedenfalls nicht die jüdischen Stadtviertel in Brooklyn, wo man Mamdani wegen seiner antikapitalistischen Ideen und Dschihad-Fantasien ablehnt. Auch nicht die Einwohner von Staten Island, dem Wahlbezirk, in dem die New Yorker Arbeiterklasse nach am ehesten halbwegs bezahlbaren Wohnraum findet. Dort hatte letztlich Cuomo die Nase vorn. Mamdanis Sieg stützt sich auf die zahlreichen Muslime und das superprogressive akademische Prekariat der Stadt. Die einen bekommen arabische Werbespots und werden als eigentliche Opfer des Terrors vom 11. September 2001 angesprochen, Stichwort Islamophobie. Die anderen hoffen auf schicke neue Wohnungen und Jobs in staatlich gelenkten Sozialprogrammen. Hauptsache mehr Staat. Doch Präsident Trump hat angekündigt, an Bundesmitteln nur noch das Nötigste nach New York zu überweisen. Und Florida und Texas stöhnen bereits jetzt unter dem erwartbaren Zuzug wohlhabender New Yorker, die sich das leisten können und vor den sozialistischen Versprechen des neuen Bürgermeisters fliehen. Wird Soran Mamdani New York also auf links drehen oder wird er, statt sich auf die Erfüllung seiner Wahlkampfversprechen zu konzentrieren, mit der Macht zufrieden sein? Das werden wir recht schnell wissen, gerade was seine Pläne für die Sicherheit der Stadt anbelangt. Die Nagelprobe könnte sein, ob Mamdani die Kriminalität in der Stadt mit Polizisten oder mit Sozialarbeitern in den Griff bekommen will.
Sie hörten einen Kommentar von Roger Leach. Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Die Republik Serbien erlebt gerade aufregende politische Tage. Seit einem Jahr gehen dort die Menschen ja regelmäßig gegen Präsident Vucic und die Korruption im Land auf die Straßen. Anlass war ursprünglich der Einsturz des Bahnhofsvordachs von Novi Sad mit 16 Todesopfern. Dieses Unglück jährte sich am letzten Wochenende zum ersten Mal, da gab es große Gedenkveranstaltungen, aber auch gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Gegnern und Anhängern von Präsident Vucic und der Polizei. Schließlich gab Vucic der wichtigsten Forderung der Demonstranten nach und stellte Neuwahlen in Aussicht. Aus Sicht der EU ist Serbien vor allem wichtig, weil es über ein großes Lithiumvorkommen verfügt. Wie geht es nun weiter in dem südosteuropäischen Land? Darüber spreche ich mit dem serbischen Politikwissenschaftler Dr. Dusan Dostanic. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Dostanic, der serbische Präsident Aleksandar Vučić wird von politischen Beobachtern einerseits als autoritär herrschend beschrieben, andererseits wird aber auch hervorgehoben, dass er sich nicht wie andere Machthaber in der Region der EU andient. Was ist Ihre Einschätzung zu Aleksandar Vučić? Was treibt ihn an?
Ja, das ist meiner Meinung nach anders ist. Also er ist autoritär und die Regierung ist eine autoritäre Regierung und das sieht man. Also diese Gewalt gegen die Protestierende ist etwas, was sehr problematisch ist. Was die EU anbetrifft, ich denke nicht, dass Aleksandar Vučić ein authentischer serbischer Politiker ist. Er spricht manchmal als ein Patriot, aber es ist nicht die Frage, was man sagt, sondern was man tut. Und das, was Aleksandar Vučić und seine Partei und die Leute um ihn tun, ist genau das, was die EU von ihm verlangt. In diesem Sinne ist er wirklich ein Diener der Europäischen Union. Und im Interviews hat Vučić mehrmals gesagt, dass er Serbien als ein westliches, also europäisches Land innerhalb der EU sieht und dass er auch bereit ist, Serbien der NATO näher zu bringen. Natürlich, wegen der Bombardierung von 1999 ist das Thema NATO für Serbien sehr heiß und problematisch. Wenige Politiker sind bereit zu sagen, naja, wir sollen ein NATO-Land werden und wir haben diese geschichtliche, historische Verbindungen zu Russland und besonders in dieser Situation sollten wir ein neutrales Land bleiben und es gibt eine Erklärung vom serbischen Parlament, dass Serbien ein militärisch neutrales Land ist. Aber noch einmal, es ist nicht die Frage, was man sagt, sondern was man tut. Und die Regierung hat das Land näher zu diesem Block von der Europäischen Union und NATO gebracht.
Politisch scheint Vučić ja relativ flexibel zu sein. Er hat ja auch schon mal die Partei gewechselt. Geht es ihm in erster Linie um die Macht und sich selbst und erst danach um irgendein Programm?
Ja, ich würde so sagen. Also ihm geht es in erster Linie um die Macht und um die Macht seiner Umgebung. Damit denke ich, sein Bruder, der unglaublich reich geworden ist und diese Freunde von Vučić, die auch durch die Korruption besonders reich für die serbische Verhältnisse geworden sind. Und deswegen ist er bereit, alles zu tun und die Europäische Union zu dienen. Die politischen Beziehungen zu Russland sind nicht so gut wie früher und manchmal kann man irgendwelche fast peinliche Aussagen von Vučić und seiner Umgebung hören.
Der Einsturz des Bahnhofsvordachs von Novi Sad ist jetzt ja ein Jahr her. Wie präsent ist dieses Unglück immer noch? Ist es immer noch der verbindende Punkt für all die Regierungsgegner, die in Serbien auf die Straße gehen?
Ja, das ist vielleicht der einzige verbindende Punkt. Im Sinne, dass die Protestierenden auch manche Linksliberaler sind, aber auch viele patriotisch rechte Kräfte und Strukturen sind dabei. Also man könnte von einem Querfront sprechen, von ganz, ganz linke Kräfte über liberale Kräfte bis zu Patrioten. Und es geht auch um einen Kampf, wer von diesen Kräften diese Proteste unter seine Kontrolle bringen könnte. Aber was man auch deutlich sehen kann, ist, dass die patriotischen Kräfte eine Mehrheit bilden. Und man kann das an der Symbolik sehen. Man kann bei den Demonstrationen viele nationale Fahne oder keine Aufgabe Kosovo-Fahnen sehen, sehr viele heilige Ikonen und orthodoxe Symbolik, aber keine einzige EU-Fahne oder sowas. Also die Stimmung ist vor allem patriotisch. Und alle diese Gruppen haben ihre Gründe, warum sie auf die Straße gehen wollen. Zum Beispiel die Patrioten natürlich protestieren gegen die Korruption, die sehr hoch ist, aber auch wegen die falsche Nationalpolitik im Sinne von Kosovo zum Beispiel. Die Linke protestieren auf soziale Gründe und die Liberale, die eine starke Minderheit bilden, die wollen näher zu der Europäischen Union. Also diese Proteste sind keine homogene Proteste, dass man sagen kann, na ja, es ist so und so. Es gibt viele verschiedene Kräfte und viele verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen wollen.
Die ursprüngliche Forderung der Demonstranten war ja, dass dieses Unglück von Novi Sad aufgearbeitet wird und die Verantwortlichen auch vor Gericht kommen. Ist denn in dieser Richtung inzwischen etwas passiert?
Leider nein. Wir wissen noch nicht, wer die Verantwortlichen sind. Was die Staatsanwaltschaft getan hat, war wirklich lächerlich. Manche Ex-Minister wurden zuerst festgenommen, aber dann sehr schnell freigelassen. Und Präsident Vučić hat von Anfang an sehr, sehr problematische Aussagen. Am Bahnhofsdach von Novi Sad wurde rekonstruiert, als Bahnhof rekonstruiert wurde. Aber er hat dann gesagt, na ja, wir haben alles rekonstruiert, aber nicht Vordach. Dann, ja, wir haben das getan, aber wir wissen nicht, wie das passiert. Dann hat gesagt, na ja, es sollte eine Diversion sein, also irgendwelche fremde, mystische Kräfte haben sich eingemischt und vielleicht das absichtlich gemacht, aber wir wissen nicht, wer diese Terroristen sind und so weiter und so fort. Also was die Regierung anbetrifft, alle Aussagen sofern, es waren sehr, sehr problematisch und unglaubwürdig. Und das war ein Auslöser einer politischen, gesellschaftlichen Krise. Das Land ist wirklich geteilt. Und einziger Weg aus der Krise für ein demokratisches Land sind die Neuwahlen. Und was die Studenten bzw. die Protestierenden verlangen, sind die Neuwahlen. Jetzt ist die Mutter von einem Opfer, der Name ist Diana Hrka und Sohn Stefan Hrka wurde unter dem Dach, unter dem Beton ums Leben gekommen. Also was diese Frau verlangt, der Hungerstreik, sind eigentlich die Neuwahlen, weil solche Krise nur durch die Neuwahlen gelöst werden kann.
Präsident Vučić hat ja nun auch Neuwahlen in Aussicht gestellt vor wenigen Tagen. Ist das jetzt ein Sieg für die Protestbewegung oder hat Vučić da noch etwas in der Hinterhand?
Naja, man kann sehr schwer glauben, wenn Vučić etwas sagt. Also er hat schon früher gesagt, naja, Neuwahlen werden nicht stattfinden, es wird nicht passieren. Dann hat er gesagt, ja, vielleicht denken wir darüber oder es könnte in 2 Jahren kommen oder sowas. Aber es gibt nichts Festes, was man als eine Garantierung betrachten kann. Also in diesem Sinne, und er wechselt diese Aussage sehr schnell. In einem Moment spricht er über Demonstranten, als die Demonstranten Terroristen sind oder Faschisten oder Bolschewisten, beschimpft alle Leute, die gegen ihn sind und nutzt sehr, sehr unhäufige Sprache. Dann, er sagt, naja, es tut mir leid, ich sollte das nicht sagen. Dann am nächsten Tag kommt immer wieder das Gleiche und es ist eine sehr starke Konfusion jetzt. Und es ist in diesem Haus ist sehr schwer, eine glaubwürdige Äußerung zu finden.
Sollte es aber tatsächlich zu Neuwahlen kommen, inwieweit wäre denn die Protestbewegung darauf vorbereitet, an solchen Wahlen aktiv teilzunehmen, also Kandidaten aufzustellen?
Naja, es ist eine gute Frage. Also sofern die Bewegung, also diese Studenten, wollten sehr wenige Verbindungen mit der oppositionellen politischen Partei. Und das ist auch sehr interessant. Die Studenten haben gesagt, dass die alten Politiker auch unglaubwürdig sind und dass man die neuen Leute in der Politik braucht. Und so haben die Studenten und Protestierende seine eigene Liste gemacht. Wer an dieser Liste stehen wird, ist jetzt unbekannt. Also wir wissen nicht, wer die Leute sind, die an der Wahl teilnehmen werden. Wir kennen manche Namen, aber nicht alle. Und wir können nicht sagen, wie technisch diese Bewegung jetzt vorbereitet ist, weil es vor allem um die jüngeren Leute geht. Also die Leute ohne irgendwelche große Erfahrung in der Politik, an der Wahlen und in diesen administrativen und technischen Sachen. Und manche politische Parteien haben gesagt, ja, wir werden diese Studentenliste unterstützen. Aber die anderen Parteien waren bisher ein bisschen skeptisch und haben gesagt, na ja, wir werden auch an der Wahl teilnehmen, weil Studentenliste eine unprofessionelle, direktdemokratische, unseriöse Sache ist.
Über die jüngsten politischen Entwicklungen in Serbien sprach ich mit dem serbischen Politikwissenschaftler Dr. Dusan Dostanic. Danke für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Und das war Kontrafunk aktuell für heute. Wir sprachen mit Sigrid Herrmann über den Verein Muslim Aktiv, mit Pierre Heumann über die Lage im Nahen Osten und mit Dusan Dostanic über bevorstehende Neuwahlen in Serbien. Der Kommentar des Tages kam von Roger Leach. In unserer Sendung Mensch und Medizin mit Stefan Milius geht es heute um folgendes Thema. Eine südkoreanische Studie an über 8 Millionen Menschen zeigt ein erhöhtes Krebsrisiko nach der sogenannten Covid-19-Impfung. Der Biologe Dr. Kai Klapproth berichtet über die Details. Mensch und Medizin hören Sie heute um 8 Uhr, um 14 Uhr und um 20 Uhr. Und damit darf ich mich verabschieden. Mein Name ist Romy Arndt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Tag.